Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Herzlich willkommen. Jedes Jahr beginnt im Januar der Filmfestivalkalender mit dem Max-Offels-Preis in Saarbrücken. Die Pandemie macht es uns leider nicht möglich, vor Ort zu sein, aber wir wollen Ihnen dennoch einen Einblick in das diesjährige Programm geben.
Bevor wir aber die Träume des deutschsprachigen Filmnachwuchses präsentieren, blicken wir noch nach Hollywood und lassen uns die helle und düstere Seite des amerikanischen Traums erzählen. Sie sind zwei der profiliertesten Regisseure in Hollywood, obwohl sie stilistisch kaum etwas gemeinsam haben. Der Mexikaner Guillermo del Toro und der kalifornische Filmemacher Paul Thomas Anderson. Beide bringen jetzt ihre neuesten Filme in unsere Kinos. Del Toro ist in Vorleistung gegangen und präsentiert seit Donnerstag bei uns seine düstere Literaturverfilmung Nightmare Alley. Und nächste Woche kommt dann der helle Liebesfilm Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson auf unsere Leinwände.
Ja, und beide Filme präsentieren unterschiedliche Blicke auf den amerikanischen Traum. Also das Versprechen, dass man aufsteigen kann und quasi wie ein unbeschriebenes Blatt Papier von Neuem anfangen kann in Amerika, wo man es dann vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen kann. Wie sich die Regisseure diesem Narrativ nähern, welche Bilder und Geschichten sie dafür finden, das besprechen wir auch mit Anke Lewicke. Hallo.
Hallo.
Ja, also an euch beide. Wieso interessiert sich das Kino immer wieder für dieses gesellschaftliche Narrativ des amerikanischen Traums?
Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass der amerikanische Traum eine Idee hat, dass alle von null anfangen können, quasi eine Reise lostreten können für sich, für ihr Leben, für ihre Träume, und dass Amerika auch der Raum ist, wo man eben diese Reise antreten kann. Und das macht es natürlich sehr aufregend und toll für Regisseurinnen und Regisseure.
Ja, und wenn man mit dieser Erzählung doch auch immer eine Epoche oder die Gegenwart, in der der Film spielt, reflektieren kann. Und der amerikanische Traum ist ja auch ein Mythos mit Bodenhaftung. Also den kann man ja in der Realität richtig ausprobieren. Und gleichzeitig dieses Narrativ der unbegrenzten Möglichkeiten bringt ja Heldinnen und Helden mit sich, denen das Publikum auf Augenhöhe begegnen kann, weil der sozial-gesellschaftliche Aufstieg sich neu erfinden und finden, das geht uns doch irgendwie alle an.
Wie verhält sich denn Del Toro zum Ausgangsmaterial?
Ja, also der Roman Nightmare Alley von William Lindsay Gresham ist ja so eine Art Anti-Gatsby-Roman. Und Gatsby, das war ja auch schon von Fitzgerald ein Roman, der den amerikanischen Traum ad absurdum geführt hat, die düstere Seite dessen vor Augen geführt hat. Es geht ja um einen Menschen, einen Zirkusartisten letztendlich, der aufsteigt in Amerika, nämlich als Fake-Medium, muss man sagen, Gedankenleser, der es dann von so einem kleinen Zirkus irgendwo in der Mitte des Landes an die Ostküste schafft, dort unfassbar berühmt ist. Aber je berühmter er wird, desto größer seine Hybris, er kommt zu nah an die Sonne und plötzlich verbrennt er sich die Finger. Und verglichen mit dem Ausgangsmaterial und auch der Verfilmung von 49, der Roman wurde ja schon mal verfilmt von Hollywood, ist Del Toro viel näher dran, auch an dem Horror, an dem Düsteren der ganzen Geschichte. Er geht in die Niederung auch der, psychosexuellen Anziehungskraft zwischen den Figuren. Also es ist schon eine gewisse Düsternis, und der amerikanische Traum, weil wir über den ja sprechen, der erscheint uns ja hier, Anke, ich weiß gar nicht, ob du mir zustimmen willst, als Lüge.
Ja, auf alle Fälle, weil wir erfahren ja, dass diese Hauptfigur, die von Bradley Cooper gespielt wird, ein Verbrechen begangen hat. Und er geht ja zu dem Zirkus, also da, wo sowieso die Außenseiterinnen, Außenseiter sozusagen sich ausstellen als Schlangenmenschen, als stärkster Mensch der Welt und so weiter, findet er einen ganz guten Unterschlupf, weil hier fällt er eben nicht auf. Und dann entdeckt er eben, dass er mit den anderen, mit den Illusionen einfach spielen kann. Und da finde ich den Film so ganz interessant, weil das ist ja eine doppelte Lüge. Also er ist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr. Also kann man überhaupt sich neu erfinden, wenn man eine Schuld als Verbrecher schon auf sich genommen hat? Und dann, wo er dann schließlich sein Geld mitverdient, er nutzt ja sozusagen die Erfahrung einer Psychoanalytikerin, gespielt von Kate Blanchett, um den Leuten Illusionen vorzugaukeln. Also aus wahren Geschichten der Menschen macht er quasi Lügengeschichten. Und das finde ich eben ganz interessant. Also das ist so eine doppelte Lüge, oder?
Ja.
Ist ja interessant, dass quasi dieser Film und Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson irgendwie zufällig, vielleicht auch gewollt, einen Dialog eingehen. Denn in Licorice Pizza geht es sehr viel sonniger und leichter zu. Das ist eine autobiografische Geschichte aus den 1970er Jahren, in dem die Figuren ja eigentlich so vor Selbstbewusstsein und Unternehmergeist nur so strotzen, oder?
Das stimmt. Es ist eine sehr ungleiche Liebesgeschichte, die wir hier sehen. Ein ziemlich frecher, etwas pummeliger Schuljunge, der auch ein Fernsehstar ist, macht die Schulfotografin an, die wesentlich älter ist als er. Also er ist ungefähr 17, sie ist 27. Und er ist so aufdringlich, dass sie irgendwann nachgibt und mit ihm irgendwie auf ein Date eingeht. Aber diese Beziehung zwischen den beiden ist nie wirklich ausbuchstabiert. Sind sie jetzt zusammen? Ist das mehr so eine Bruder- und Schwestergeschichte? Ist das Liebe? Ist das Freundschaft? Und über diese Dynamik erzählt Paul Thomas Anderson über die 70er Jahre, über seinen Lieblingsort San Fernando Valley, aus dem er auch stammt. Und ich hatte gestern die Ehre, muss ich ja sagen, gestern Nacht mit ihm zu telefonieren in Los Angeles. Und ich habe ihn da auch gefragt, was denn so die eigentliche Inspiration für diesen Film war.
The stories that I collected over the years from a friend of mine who began his life as a child actor in the 70s.
Und er erzählte mir, dass die Hauptinspiration für den Film ein Schulfreund war, der selber ein Kinderstar im Filmgeschäft war, aber ganz stark beeinflusst war dann doch auch seine eigene Kindheit, ganz wichtig für das Drehbuchschreiben. Er wollte seine Erinnerungen an seine Jugend, an die Orte, die er besucht hat, in diesem Film wiedererwecken. Und ich finde, das ist die Energie dieses Films, dass wir mit Paul Thomas Anderson die 70er Jahre, die er erlebt hat, nochmal neu erleben.
Ja, und das Tolle dabei ist doch, dass der Film überhaupt nicht, also der ist sehr nostalgisch, aber er hat nichts Verklärendes. Und wie er das schafft, also das finde ich, ist wirklich große Kunst.
Welche filmischen Mittel verwendet denn Paul Thomas Anderson in dem Film, der sonst immer mit sehr obsessiven formalen Mitteln operiert, wenn wir an Filme wie There Will Be Blood oder The Master denken?
Naja, auf alle Fälle ist er ja auf 35 mm gedreht. Das ist ja schon mal eine große Verbeugung vor Zelluloid und eben auch vor den 70er Jahren. Und was mir so gut an dem Film gefallen hat, es gibt ja viele lange Plansequenzen. Und es geht hier ja um zwei junge Menschen, die sich auch immer neu finden und erfinden. Also die 25-jährige Heldin hat ja noch irgendwie es im Leben, ist noch nicht weitergekommen. Und durch diese langen Plansequenzen kommt aber so eine filmische Ruhe rein und sie können sich so wunderbar ausprobieren. Und dann gibt es eben auch immer wieder so tolle, komische Momente, weil sie steigen dann ja ins Wasserbettengeschäft ein. Und wenn man dann so diese Wasserbetten so wackeln und wabbeln sieht, das ist einfach, es hat auch was sehr, immer wieder sehr Komisches.
Ja, und ich finde sehr schön, dass der Vergleich, Susanne hat die Obsession erwähnt. Hier, dieser Film ist frei, den muss man sich wirklich als total lockeren, wirklich ein Freiheitsschlag auch für ihn als Regisseur verstehen. Ne? Die Bilder, die fließen, es ist sonnig, es macht einfach Spaß, diesen Film zu sehen.
Wir sprechen ja über den amerikanischen Traum. Welches Verhältnis hat denn der Film diesem Thema gegenüber?
Ja, das habe ich Paul Thomas Anderson selbst gefragt. Anke hat das ja schon erwähnt. Die Figuren, denen wir begegnen, die sind ja alles Unternehmer. Und ich habe diesen Film auch so ein bisschen empfunden und gelesen als Satire auf den amerikanischen Unternehmergeist, weil alle ein Geschäft haben, sei es Wasserbetten, Flipperautomaten oder japanische Restaurants. Habe ich Paul Thomas Anderson gefragt, ist das der amerikanische Traum?
And I think especially if you're a young kid in the San Fernando Valley in the 1970s, you have a lot of ambition. You don't have much talent, but you have a lot of desire and you have a lot of enthusiasm. And that's pretty much all you need to make it big in America.
Also er lacht ja selber drüber, weil er sagt, wenn man 17 ist und jung, so wie in dem Film, und Zeit hat in den 70er Jahren, braucht man nur große Ambitionen. Talent ist da nicht wichtig und das ist alles, um groß zu werden in Amerika. Und dann sieht man ja schon, da ist ja wieder der amerikanische Traum. Man braucht nicht alles, man braucht nur groß zu denken.
Aber ist der US-amerikanische Traum hier nicht auch auf emotionaler Ebene zu finden? Also ein 15-Jähriger, der sich eben in eine 25-Jährige verliebt, ist das nicht auch schon eigentlich ein unmögliches Unterfangen? Und er macht es doch immer weiter. Und das Schöne ist doch, dass der Film so eine Dramaturgie des fortwährenden Scheiterns innerhalb dieser Liebesgeschichte hat, die eben so ziemlich absurd und komisch ist. Und wie die beiden sich dann eben immer wieder neu auch in jeder Szene entdecken. Und mit dem Unternehmertum, was Patrick eben beschrieben hat, kommt ja auch immer so eine Abenteuerlust rein. Also es sind ja auch viele kleine Abenteuer-Episoden in dem Film.
Also zwei sehr interessante Filme, die jetzt im Kino laufen und ins Kino kommen. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson, der kommt Donnerstag in unsere Kinos. Und das ganze Gespräch mit Paul Thomas Anderson, das können Sie in einer Woche hier hören, an dieser Stelle in Vollbild. Und den Film Nightmare Alley von Guillermo del Toro, den können Sie bereits auf den Leinwänden in Deutschland sehen.
Top 5.
Nightmare Alley spielt, das hatten wir ja schon diskutiert, vor allem in einem Zirkus, dem Geburtsort des Kinos. Und vielleicht zieht es deshalb immer wieder Regisseure in die Manege zu den Gauklern, Akrobaten und Clowns.
Dort fühlen sich die Leinwandbilder besonders wohl. Hartwig Tegler hat sich 5 Beispiele für seine Top 5 angesehen und findet Träume, aber auch Albträume unter der Zirkuskuppel.
Lust auf den Film?
Und nun präsentiert Ihnen der Zirkus eine sensationelle Attraktion.
Das hat die Welt noch nicht gesehen.
Sie werden Ihren Augen nicht trauen.
Aber der Geruch nach Stall und Sägespänen kann einem ganz schön auf die Nerven gehen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Die Marx Brothers im Zirkus von Edward Bazell, 1939.
Alles nur Schein. Normal im Kosmos des Zirkus. Doch dieser ist kurz vor der Pleite, bis Groucho, Chico und Harpo in Aktion treten, der reichen Tante das Geld aus den Rippen leiern und dabei einen, nun, riesigen Zirkus veranstalten. Dass das Anarchismus pur sowie perfekt getimt ist, muss bei den Marx Brothers nicht hinzugefügt werden.
Platz 4. Abend der Gaukler von Ingmar Bergman, 1953.
Der Zirkus Alberti kommt in die Stadt, wo Anne vor Jahren ihren Mann, den Zirkusdirektor Albert, verlassen hat.
Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist absichtlich zu ihm gegangen, weil du genug vom Zirkus hast und von mir. Wie ich genug habe vom Zirkus und von dir.
Sehnsucht nach Freiheit und Zurückfallen in die Abhängigkeit. Bei Ingmar Bergman ist der Zirkus, lateinisch Kreis, Ring, Bild für die zirkuläre menschliche Existenz, das ewig auftauchende, unausweichliche. Als Albert sich am Ende erschießen will, ist der Revolver leer. Er lädt nach und erschießt stattdessen den Zirkusbären. Erotik und Demütigung in wechselnden Kombinationen, so benannte Ingmar Bergman sein Thema in Abend der Gaukler. Das gleiche in Lola Montes.
Platz 3.
Ich habe die Ehre, Ihnen das interessanteste Monstrum aus unserem Stall vorzustellen.
Lola Montes von Max Ophüls, 1955.
Ein Teufel im Engelsgewand.
Lola Montes, Popstar oder auch It-Girl ihrer Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts. 25 Cent kostet eine Frage an Sie, ruft der Zirkusdirektor, zu ihrer Taillenweite oder den Affären mit Franz Liszt oder Ludwig von Bayern. In Rückblenden und in einer betörenden Bilder- und Farbdramaturgie wird Lola Montes Leben porträtiert als Spielobjekt einer patriarchalischen Ordnung, die, wie der Zirkus, penetrant die Illusion von Glanz und Glamour zelebriert.
Platz 2.
Signorina Cesumina, bitte.
La Strada, das Lied der Straße, von Federico Fellini, 1954.
Der Schausteller Zampano kauft die naive Gelsomina. Die wird als Clown auftreten, tragische Liebesgeschichte. Und wenn die Zirkustrommel geschlagen wird, verschwimmt die Realität.
Meine Herrschaften, hier diese Kette ist einen halben Zentimeter stark. Härter als Stahl. Nur durch Ausdehnung der Brust und Anspannung der Muskeln springe ich den Haken. Wer von dem verehrten Publikum schwache Nerven hat, den bitte ich wegzusehen.
Der Fantasieort Zirkus, an dem sich immer bei Fellini alles in Verdichtung, in Reinform zeigt. Fellinis Interesse für die Verrückten, Zirkusleute oder Filmschaffende, die, wie in La Strada, von jenseits der Normalität gegen das allein Rationale ankämpfen.
Platz 1.
Und das gleiche in einer sehr, sehr schwarzen Fantasievariante.
Mad Circus, eine Ballade von Liebe und Tod, von Alex de la Iglesia. 2010.
Der Moment, in dem der Clown die Kinder zum Lachen bringen kann, ist ein kurzer, denn die Welt ist schon aus den Fugen geraten. Bürgerkrieg in Spanien 1937. Zeitsprung dann in Mad Circus 1973, die Franco-Ära. Der traurige Weißclown ist der Sohn des toten Clowns aus der Zeit des Bürgerkrieges.
Und? Lachen die Kinder über dich?
Nein.
Nein?
Nein.
Oh, verdammt. Aber man muss sich ja nicht immer ausschütten vor Lachen.
Später verstümmelt sich Javier Wangen und Lippen mit dem Bügeleisen, bleicht die Haut aus, So braucht der Clown kein weißes Make-up mehr. Dann nimmt er zwei Maschinenpistolen und ballert die Franco-Schergen über den Haufen. Goya, Dalí, Buñuel. Sie treiben die Bilder von Alex de la Iglesia an. Und das Lachen, am Anfang noch das Unschuldige der Kinder im Zirkus, ist am Ende höhnisch. Aber auch das dreht sich. Schließlich weint der weiße Clown bittere Tränen.
Ich gehöre zu den traurigen Clowns. Ich kann nicht lustig sein.
In seiner Erinnerung an seine Kindheit Anfang der 1970er Jahre, sagt Filmemacher Alex de la Iglesia, verwischt alles zu einer seltsamen Halluzination. Soll heißen, wie immer ist die Welt des Zirkus, ist die Welt im Zirkus, außer Rand und Band.
Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 über den filmischen Jahrmarkt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Jetzt haben wir schon einen Großteil der Netzspinne von Köln eingesprochen. Es sind noch ein paar Stationen offen. Du, ich mache einfach mal so einen Tusch.
Ja, okay, ne? Ja, das ist gut. Mhm.
Und, aber ja. Erst, also...
Ich kriege über Kopfhörer den Tusch.
Ja? Genau, ja.
Spielt ihr mir ein?
Mhm.
Nächster Halt, Sülzburgstraße.
Mhm, sehr schön.
Bisschen zu früh.
Ich habe jetzt hier noch so eine Funke-Mariechen-Uniform. Wenn du die noch mal eben anziehen würdest.
Ach, das ist toll. Da bin ich ja gleich ganz anders. Mhm. Nächster Halt, im Hoppenkamp.
Mhm, sehr schön.
Also, das hier ist das Mikro, ja?
Ja.
Und das steht immer so?
Ja.
Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, es hört sich ein bisschen schnarrig an, ne?
Also sprechen Sie nur durch bestimmte Mikrofone, oder?
Ich persönlich jetzt? Ja. Das ist ja lustig. Nee, das Problem ist ja, dass es einwandfrei funktionieren muss. Ja, sonst macht es keinen Sinn, überhaupt irgendwelche Aufnahmen zu machen.
Würde es Ihnen denn was ausmachen, das jetzt für das Casting einfach mal zu benutzen?
Ich soll was benutzen?
Wenn Sie dann genommen werden, können wir ein anderes
Mikro. Wie genommen? Also ich glaube, du verscheißest mich gerade. Willst du erst ein anderes Angebot einholen oder was? Wollt ihr einen anderen Techniker haben? Ich kann auch wieder gehen.
7 Jahre lang war er einer der wichtigsten Mitarbeiter des Filmfestivals Max-Offels-Preis. Als künstlerischer Leiter hat er vor und während der Pandemie mit seinem Team das Filmprogramm des Festivals gestaltet, hat Regisseurinnen und Regisseure aus dem deutschsprachigen Raum mit ihren Werken eingeladen und zum Teil damit auch erst entdeckt. Dieses Jahr hört Oliver Baumgarten mit seiner 8. Festivalausgabe auf und gibt uns noch einmal ein, ja fast schon zur Tradition gewordenes Interview. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, fast schon zur Tradition geworden und trotzdem ist es ja ein etwas anderes Festival. Wie haben Sie in den letzten Tagen diese Abschiedsfestival-Ausgabe erlebt?
Ja, wir sind sehr gut reingekommen. Wir hatten am Anfang so gewisse Bedenken, weil tatsächlich wir haben ja das Konzept ganz schön umgeändert und es angepasst eben auf diese pandemischen Situationen. Und dadurch sind wahnsinnig viele Abläufe, die eigentlich so bekannt waren, nicht mehr möglich gewesen. So gesehen waren wir durchaus ein bisschen nervös. Aber es ist toll, tatsächlich diese Begegnungen, die dann doch ermöglicht werden, gehen wunderbar auf. Es ist eine sehr positive Stimmung und das erfreut uns wirklich sehr. Also im Grunde erst einmal ein ganz gutes Gefühl, ja.
Wie alle Festivals mussten Sie ja auf die Omikron-Welle vor allem reagieren, haben ein sehr ausgeklügeltes auch Hygienekonzept, eine hybride Aufgabe ausgestellt. Wie ist das bislang mit dem Hygienekonzept? Läuft alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Ja, bisher klappt das wunderbar. Wir sind ja bewusst auch etwas strenger in manchen Punkten, als wir es vielleicht müssten. Also beispielsweise sind wir sehr konsequent mit dem Schachbrettmuster in den Kinos. Das heißt also, dass jeder zweite Platz nur besetzt werden kann. Das hilft uns aber, glaube ich, generell bei der Situation. Und es ist auch ganz toll zu beobachten, dass eigentlich alle wirklich sehr verständnisvoll darauf reagieren und eben auch erkennen, dass dadurch, durch diese Regeln, die wir haben, es möglich gemacht wird, dass man im Kino sein kann. Und zwar auch mit einem guten Gefühl, das muss man sagen.
Ja, und auch vor allem die Teams können auf die Art und Weise, nachdem sie ewig an Filmen gearbeitet haben, ja bei der Premiere dabei sein, ihre Filme präsentieren. Wenn wir jetzt inhaltlich über die Filme sprechen, inwieweit zeigen sich dann in den Filmen vielleicht auch schon Folgen der Pandemie?
Ja, also wir haben natürlich in den Einreichungen und in den Filmen, die wir gesehen haben, sehr viel mit dieser Thematik konfrontiert worden, logischerweise. Es ist ja völlig klar, dass nach 2 Jahren Pandemie das Einzug findet in den künstlerischen Ausdruck der Filmschaffenden. Und wir haben dann lange überlegt, wie wir damit umgehen, weil wir wollten jetzt auch nicht komplett eine Corona-Filmausgabe machen, weil das, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll wäre. Trotzdem haben wir in verschiedenen Ebenen uns natürlich ganz bewusst entschieden, auch dieses Thema zu spiegeln. Und ich sage jetzt mal nur so ein Beispiel. Es gibt einen Film wie Ghost Island im Spielfilmwettbewerb, der vielleicht dem einen oder anderen gar nicht mal unbedingt per se jetzt als ein Pandemiefilm vielleicht vorkommt. Aber ich persönlich habe, als ich den Film gesehen habe, es empfunden als eine atmosphärische Spiegelung meines Daseinsgefühls in den letzten anderthalb Jahren eigentlich. Ich habe mich da sehr wiedererkannt in vielen meiner Gefühlsregungen in den letzten Jahren. Also das hatte mit Isolation, mit Vereinsamung, mit dem Ändern von Gewohnheiten zu tun. Und das spiegelt sich in Ghost Island wieder, ohne dass es jetzt irgendwie wortwörtlich transportiert würde.
Wir sprechen ja immer an dieser Stelle auch über die verbindenden Motive, die berühmten roten Fäden, die sich durch so ein Programm ziehen. Corona und die Pandemie und die Vereinsamung ist sicherlich eins, aber wir sprechen ja auch immer darüber, dass junge Nachwuchsfilmemachenden ja immer auch gerne private Geschichten erzählen. Es geht um Liebe, um Trennung. Ist das quasi auch etwas, was immer noch den Nachwuchs interessiert, dieses sehr Private, dieser Rückzug ins Private? Oder wie sieht das gerade aus in diesem Jahr, in dem letzten Jahr, das Sie kuratiert haben?
Also dieser Blick aufs Private wird immer, glaube ich, ganz besonders eben auch in den ersten Filmen, in den ersten Arbeiten eine Rolle spielen, auf eine Art und Weise. Ich denke nur, dass die Art und Weise, wie das geschieht, sich verändert und anpasst an die Situation der, in der Gesellschaft, wie wir sie vorfinden. Also wir haben beispielsweise im Dokumentarfilmwettbewerb eine ganze Reihe von Filmen, die so ganz klassischerweise Familiengeschichten zum Beispiel spiegeln. Also die Geschichten der eigenen Familie, mit Anima haben wir das, oder Nestwärme, wo eigentlich bestimmte Personen, Figuren, Episoden der eigenen Familie reflektiert werden. Aber andererseits gibt es aber doch die immer größer werdende Strömung von Filmen, gerade der jungen Filmschaffenden, die sich mit wichtigen sozialen Themen beschäftigen, die wir in den letzten Jahren nicht sehr oft gesehen haben. Also noch vor 5 Jahren hätte es kaum einen Wettbewerb gegeben, in dem ein Film wie Lady Bitch oder Risse im Fundament so deutlich, so vehement und aber auch so virtuos ein Thema wie sexuellen Missbrauch, das Machtgefüge im Patriarchat thematisieren, wie das in diesem Jahr der Fall ist und auch in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren. Also da hat sich, finde ich, schon eine Menge getan.
Wenn wir überhaupt mal auf die Entwicklung der letzten Jahre schauen, Sie haben ja nun, haben wir eben gesagt, dass Ihre 8. Ausgabe einige Erfahrungen gesammelt. Wie hat sich denn das deutschsprachige Nachwuchskino entwickelt?
Das ist schwierig zu beantworten auf einer Seite. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass die Vielfalt des Ausdrucks, der Ausdrucksformen durchaus in dieser Zeit, generell in den letzten 10, 12 Jahren, deutlich zugenommen hat. Also das heißt, dieser Fächer ist einmal ein wichtiger Punkt. Und zum anderen knüpfe ich da an, was ich vorher gesagt habe, dass die Themen sich deutlich verändert haben in den letzten Jahren. Und da finde ich, dass die brennenden Themen, die in der Gesellschaft gerade da sind, mit Gleichstellungsthemen zu tun haben, die auch mit einer Bewusstmachung für marginalisierte Positionen, was sowas anbetrifft, da sind die jungen Filmschaffenden wirklich, stehen sie ganz vorne, so als Avantgarde vor vielen anderen in der Branche, dass diese Themen auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise eine Rolle spielen. Und ich finde da auch den Nachwuchs in einer Vorbildfunktion diesbezüglich.
Zeigt sich das auch vielleicht, wenn wir auf die Produktionsmechanismen blicken? Also ist es leicht für den Nachwuchs, Filme zu produzieren? Weil auf den Festival, auf den Ausgaben, die Sie kuratiert haben, hatten Sie auch immer ein Herz für No- oder Low-Budget-Filme, also eben keine klassischen Abschlussfilme, die ja jährlich entstehen. Wie wichtig ist auch diese Art von Kino für so ein Festival wie das vom Max-Offels-Preis?
Wahnsinnig wichtig. Und ich finde auch tatsächlich, ja, das gehörte zu den spannendsten Momenten, so auch für mich in dieser Programmierung, einen Wettbewerb zu haben, wo ein durchaus sehr mit Fernseh- und Fördergeldern durchfinanzierter Film neben einer komplett frei umgesetzten Produktion steht. Denn das sind dann zwei Welten, die auf sehr spannende Weise miteinander in so einem Wettbewerb in Kommunikation treten. Und ich finde, die unabhängige Szene, auch das ist vielleicht tatsächlich was, was sich entwickelt hat. Es kommen mehr und mehr dieser Filme jedes Jahr auch zustande und wir kriegen sehr viele zu sehen. Das war am Anfang tatsächlich anders. Und ob es leichter geworden ist, weiß ich nicht. Aber es ist definitiv so, dass mehr junge Filmschaffende einfach sagen, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das, wir wollen das genau so machen, wir wollen uns da auch nicht reinreden lassen, sage ich jetzt mal so ganz plump, sondern wir wollen unseren Film so machen, wie wir uns das vorstellen und nehmen dafür in Kauf, dass wir dann ein kleines Budget haben. Und die Ergebnisse sind einfach oft sehr erfrischend und sehr gut. Da haben wir in diesem Jahr auch wieder Beispiele dabei.
Nach dieser Ausgabe geht es jetzt auf zu neuen Ufern. Wohin wird sie es denn verschlagen?
Also es ist nicht so, dass ich einen festen Job habe und deswegen diese Entscheidung getroffen habe, sondern ich habe ganz bewusst diese Entscheidung erstmal getroffen, ohne dass ich wirklich klar wusste, wo ich hin will. Aber mir ist wichtig, eben nochmal so ein bisschen eine andere Form zu finden, mich mit dem Film zu beschäftigen, was ich ja seit 25 Jahren auch beruflich mache. Und ich werde dem erhalten bleiben, aber ich möchte wieder ein bisschen anknüpfen an meine Anfänge. Ich komme ja eher so vom Schreiben, vom Journalistischen und Szenischen und will versuchen, da vielleicht wieder so ein bisschen da nochmal etwas zu machen. Ich brauche ein bisschen eine Veränderung der Arbeitsweise. Festival ist großartig, weil diese Scharnierfunktion von Festivals etwas ganz Besonderes ist. Aber ja, die Arbeitsweise mal zu ändern, darauf freue ich mich auch.
Dann wünschen wir viel Erfolg beim Aufbruch in die neuen Aufgaben. Oliver Baumgarten war unser Gast zum letzten Mal in der Funktion des künstlerischen Leiters des Filmfestivals Max-Offels-Preis. Vielen Dank für alle Besuche, aber ganz besonders für den hier. Danke.
Sehr gerne, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Und das Festival läuft übrigens noch bis zum 16. Januar. Und weil es eben ein hybrides Festival ist, können Sie die Filme auch sichten, wenn Sie nicht in Saarbrücken sind, nämlich online über die Webseite des Filmfestivals Max-Offels-Preis.
Wir sprechen ja über das hybride Festival Max-Offels-Preis, das derzeit stattfindet. Wie gesagt, Sie können die Filme auch online noch alle mitsehen, wenn Sie nicht gerade in Saarbrücken sind, wo Sie ins Kino gehen sollten. Wir stellen Ihnen auch gleich noch zwei sehr interessante Regisseurinnen und Regisseure des diesjährigen Programms vor. Vorher wollen wir aber noch über das gesamte Programm sprechen und unsere Sichtungseindrücke mitteilen.
Beginnen wir mit dem Spielfilmwettbewerb. 10 Spielfilme konkurrieren um den Hauptpreis dieses Jahr, darunter Filme aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.
Ja, so seine 10 Spielfilme haben wir gesehen. Was ist dein Favorit?
Also es gibt viele total interessante Filme. Soul of a Beast ist, denke ich, mein Favorit, einfach weil er sehr selbstbewusst, sehr stilsicher ist. Ein Werk des Schweizer Regisseurs Lorenz Merz, der auch das Drehbuch geschrieben hat, lief auch schon in Locarno, wo du, Patrick, ihn ja schon auch gesehen hast. Ist im Prinzip eine Coming-of-Age-Geschichte eines jugendlichen, alleinerziehenden Vaters, der irgendwie versucht, seiner Verantwortung als Vater gerecht zu werden und trotzdem das Leben zu genießen. Und das Leben, das verläuft sehr rauschhaft. Er verliebt sich in die Freundin seines besten Freundes und die ziehen dann zu zweit, zu dritt durch Zürich. Viele Drogen sind im Spiel, entsprechend rauschhaft sind auch die Bilder, die Kamera. Und es ist nicht ganz klar, was Rausch ist, was tatsächliche Handlung. Manchmal finde ich es etwas zugewollt, aber es ist ein sehr, sehr wilder Trip, finde ich.
Ja, ja, vor allem, wenn es dann in den nächtlichen Zoo geht. Was natürlich sehr toll ist, dass er es schafft, Zürich, was ja jetzt visuell vielleicht keine aufregende Stadt ist, so aussehen zu lassen, als wäre es Hongkong oder als wäre es Tokio. Also da ist eine Stilsicherheit bei diesem Regisseur da, die ich schon sehr beeindruckend finde, vor allem auch, weil der alleinerziehende Vater erst 17 ist. Also da geht es ja auch um eine doppelte Jugend, die man nochmal nachholen möchte vielleicht, oder so Zerrissenheiten zwischen Verantwortungsgefühlen und Freiheitsbegehren. Darum geht es auch in zwei anderen Filmen, die ich mit Abstrichen auch sehr gut finde und die ich auch zu den Favoriten zählen würde. Das eine ist Money Boys von CBG, der lief auch schon in Cannes letztes Jahr. Der Regisseur kommt ursprünglich aus Taiwan, hat aber in Österreich studiert, vor allem bei Michael Haneke. Und das ist ja mal ganz interessant, dass Haneke auch seinen Filmschülern immer auch gleich die Bilder eintreibt. Das sind ja ganz große Bilder. Es ist eine recht konventionelle, würde ich sagen, Geschichte. Rache, Liebe, es geht um das Milieu der Stricher in Taiwan. Die Eltern dieser Stricher nehmen das Geld gerne, akzeptieren aber die Homosexualität nicht. Und das sind schon so Tropen und Muster und Motive, die man vielleicht schon kennt aus dem Kino, aber die Bilder sind einfach sehr stark und überzeugend. Etwas ähnlich ging es mir beim Spielfilm Ich von Zora Rux. Da geht es um eine Frau, die ja bei der Hochzeit des Bruders ihres Freundes von ihrem Freund einen Antrag bekommt und Nein sagt und sich zurück aufs Land zieht und plötzlich ihre ganzen Gedanken, ihre Ex-Freunde erscheinen ihr verkörperlicht und mit ihnen geht sie quasi ins Zwiegespräch. Und es sind ja sehr schöne Bilder für den Narzissmus der Millennial-Generation gewesen. Also das so vielleicht die drei großen Favoriten. In einem Jahrgang, Susanne, wo uns ja auffiel, dass es ja sehr viel um Themen geht, ne?
Ja, genau. Also sexuelle Gewalt am Theater, ein Thema in dem Film Lady Bitch. Auch ist mir aufgefallen, Umweltzerstörung ist immer wieder Thema. Der Planet ist eigentlich schon kaputt, ausgestorben in Ghost Island so ein bisschen, dem Eröffnungsfilm Everything Will Change. Das alles in bunte Farben getaucht und wir lachen irgendwie trotzdem, war so mein Gefühl.
Ja, das stimmt. Das ist ja der Trend, den hatten wir vor ein paar Wochen schon in einem Beitrag von Christian Berndt erwähnt bekommen. Nämlich, das nennt sich ja jetzt Green Storytelling, also wo es darum geht, uns aufmerksam zu machen, was wir verlieren werden, wenn wir das Klima nicht retten. Und das ist ja nur selbstverständlich, dass gerade die jungen Regisseurinnen und Regisseure sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich finde aber auch, dass Filme, die dann nur Themen sind, ihnen fehlt häufiger der Wille zur Form, ne? Der Wille zum Experiment, der Wille auch mal eine Geschichte über das Bild zu erzählen und auch das Verständnis, dass Kino auch Bild und immer Ton bedeutet. Da fand ich ja Ghost Island nochmal interessant als Beispiel. Aber wenn es um Themen geht, dann ist ja auch der zweite Wettbewerb ja immer sehr wichtig in Saarbrücken und da geht es nicht mehr um den Spielfilm, sondern um den Dokumentarfilm und da war es ja in den letzten Jahren so, dass wir immer sehr viel Welt zu sehen bekommen haben.
Ja, und diesmal sieht man auch die Welt, aber eigentlich im Kleinen. Also es ist sehr viel Introspektion in den Filmen. Der Ausgangspunkt sind häufig persönliche Geschichten, in denen aber dann ein größeres Thema gesucht wird. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Großvater, der offensichtlich ein Nazi war. Oder ein Film, den ich sehr mochte, Die Kunst der Stille, über den Pantomimen Marcel Marceau. Der Ausgangspunkt war da der Vater des Schweizer Regisseurs Mauritius Stärkle, Drucks, der gehörlos ist und sich für Marcel Marceau begeistert hat. So verknüpft er dann die persönliche Geschichte mit der Biografie über diesen berühmten Pantomimen. Also so, wie ich sagte, findet sich dann in den persönlichen Geschichten auch das Größere.
Ja, vielleicht ja auch ein Einfluss der Pandemie, dass man eben nicht so leicht in die Welt rausgehen konnte, um da eben die Geschichten zu suchen, die so ein Dokumentarfilm ja nochmal immer aufladen können. Anders als der Spielfilm, der ja auch immer teurer ist und vielleicht eher so vor der Haustür spielen kann.
Soweit also unsere Einschätzung der Wettbewerbe des 43. Festivals Max-Ophüls-Preis. Gleich zu Gast ist bei uns ein Regisseur, der mit seinem Film sehr eigenständig auch ein formales Experiment wagt und so aus der Menge der Erzählfilme heraussticht. Jetzt geht es erstmal um das Filmfestival Max-Ophüls-Preis, den Spielfilmwettbewerb. Ghost Island heißt ein Spielfilm, nämlich im Wettbewerb des Filmfestivals, der durchaus zu den Gewinnern gehören könnte. Gedreht hat den Film Roman Tulani. Und Patrick, du konntest vor der Sendung mit ihm sprechen.
Ja, weil ich den Film schon auch außergewöhnlich fand, weil er eben stark über Form denkt. Es geht um eine junge Frau, die auf einer Insel landet. Es ist Mallorca, es wird aber nicht großartig davon erzählt, aber dieses Mallorca, das sie da sieht, diese Frau, das ist nicht das Mallorca, das wir kennen, es ist nämlich menschenleer. Niemand ist da, ein paar seltsame Gestalten tummeln sich dann schon und so langsam merken wir, dass diese Reise dieser Frau keine Ferienreise ist, sondern eine wesentlich archaische Reise. Ja, wie so eine griechische Legende geht es dann ins Innere dieser Welt. Und deshalb wollte ich von dem Regisseur zu Beginn unseres Gesprächs wissen, wie er überhaupt auf die Idee für Ghost Island kam.
Die Idee entstand Ende 2020. Da hatte nämlich mein Kameramann, also unser Kameramann und auch Mitproduzent Konstantin Kampian, der hatte Geburtstag. Und wir waren da auf Mallorca, er, sein Bruder und ich. Und die Familie von Konstantin, die hat dort so ein nettes Häuschen. Und da haben wir eben, sind wir spazieren gegangen. Und das war für mich das erste Mal auf Mallorca. Und ich wollte unbedingt zum Ballermann, weil ich die besagten Sangria-Eimer-Massen kenne und sie sehen wollte. Und dann standen wir auf dem Ballermann und es war kein Mensch dort. Also da, wo normalerweise 200.000, 300.000 Leute waren, waren nur wir und ein paar Tauben dort. Und das war ein total faszinierender Moment, weil ich mich in der Sekunde gefragt habe, was machen denn diese ganzen Leute, die den Ballermann einfach lieben und das jetzt nicht mehr machen können? Und die Frage, ich weiß nicht, hat dann irgendwie so, die ist immer weiter kursiert und dann, also irgendwie war es uns klar, dass das so eine einmalige Chance ist. Und dann haben wir da kurzerhand die Chance ergriffen und haben eine Geschichte entwickelt, die auf dieser Geisterinsel spielt, die von einer Person handelt, die in den vermeintlichen Urlaub geht und plötzlich feststellt, dass sie die einzige Person auf dieser Insel ist.
Also die leere Insel assoziiert man ja auch sofort mit Lockdown und Pandemie und anscheinend war das ja auch ein Grund für die Inspiration. Es ist aber keine Lockdown-Metapher, der ganze Film.
Genau, nein, überhaupt nicht. Also das war uns auch ganz wichtig, weil für einen Filmemacher ist eine leere Kulisse etwas Unbezahlbares. Also gerade in so einer Innenstadt. Und das war wirklich wie durch so eine Filmstadt zu laufen, die komplett leer war. Also wir haben das dann ein bisschen sozusagen genutzt.
Es ist ja so, dass unsere Heldin, die Insel betritt, ja selber eine Art Leerstelle ist. Also woher sie wirklich so kommt, das ist, scheint nicht so wichtig, sondern eher wohin sie geht. Sie scheint ja auch eher so zu treiben, ne? Angezogen von etwas Bewegtem oder von etwas, das sie bewegen wird. Was ist das für eine Bewegung, die diese Figur macht?
Ich glaube, das ist der innere Wunsch der Frage, was das alles für einen Sinn hat. Das ist so diese typische Sinnesfrage und was wir hier im Grunde sehen, ist eine ganz klassische Heldenreise. Also das ist die Reise, die jeder Mensch durchwandert. Und der Film, weil du mich auch gerade gefragt hast, was noch inspirierend war, der Film war auf jeden Fall der Bruch mit dem, was wir kennen. Also deswegen auch die Ballermann-Leute, das Publikum des Ballermanns, das plötzlich nicht mehr da sein kann. Das ist ein Bruch. Die Urlauberin, die auf einer Insel ist, aber die ist leer. Das ist ein weiterer Bruch. Und dieser Wunsch nach Selbstentfaltung, ich glaube, den haben wir ja alle irgendwie. Also die Menschen wollen sich selbst entfalten, aber das ist in vielen Teilen nicht möglich. Auch da ist der Bruch. Und genau, im Grunde sehen wir hier eine ganz klassische Heldenreise, die voller Brüche ist.
Brüche und Begegnungen, denn sie ist nicht ganz allein. Ich glaube, das kann man schon verraten. Es gibt Menschen oder ich würde sogar sagen eher Gestalten, denen sie begegnet, die da, wie in so eine Art, ich hatte so das Gefühl, in so eine Art Fegefeuer existieren, eher als dass sie da leben. Was sind das für Bewohner, denen sie begegnet?
Das ist sehr interessant, dass du Fegefeuer sagst, weil wir, so undurchsichtig die Geschichte irgendwo ist, ein ganz glasklares Konzept hatten. Die Insel ist nämlich nicht irgendwie eine Insel oder so, sondern sie ist das Purgatorium, also das Fegefeuer, die Zwischenstation. Und das war ein hinterliegendes Konzept, wie wir an diese Geschichte rangetreten sind. Diese Gestalten sind gewissermaßen Bewohner der Insel, die dort nie weggekommen sind, aber auch Reflexionen des eigenen Selbst, also auch Aspekte der eigenen Figur. Und es ist immer ganz interessant, also in Filmen, wie wir sie kennen, gibt es verschiedene Charaktere, Antagonisten, Protagonisten, Nebencharaktere. Aber letzten Endes bilden alle eine Symbiose eines komplexen Charakters, der dann der Film ist. Oder so ein komplexer Charakter kann auch der Mensch selbst sein.
Also es ist eine innere und äußere Reise, fast schon psychoanalytisch, freudianisch.
Ja, gewissermaßen, also jungianisch würde ich mal sagen.
Oder jungianisch, natürlich.
Ich glaube, das sind ja auch ganz filmnahe Referenzen. Also Joseph Campbell hat ja auch seinen wichtigen Teil dazu beigetragen. Und ja, die Geschichten, die wir sehen und hören, sind immer wieder auch ähnlich. Also unterliegend strukturell natürlich irgendwie, weil sie uns ansprechen und sie sprechen uns ja an, weil sie irgendwie menschliche Themen behandeln, die ja auch alle in uns liegen. Und das kann auch bei ungewöhnlichen Filmen der Fall sein, wie bei Ghost Island.
Wie haben sich eigentlich so die Dreharbeiten gestaltet? Ich meine, es ist Pandemie, es ist nicht leicht. Und gerade wenn man jetzt anfängt erst, sich im Filmbusiness zu etablieren.
Die Dreharbeiten waren voller Herausforderungen und voller Möglichkeiten, weil wir in einem äußerst kleinen Team gearbeitet haben, weil wir sehr schnell agieren mussten auch. Das heißt, wir konnten leider durch das kleine Zeitfenster, das wir hatten, auch jetzt keine großen Teams oder so bewegen. Das heißt, wir waren immer sehr klein unterwegs. Wir haben den Film äußerst spezifisch vorbereitet. Das heißt, es gab ein ausgearbeitetes Buch und sind dann an die speziellen Orte vor Ort gefahren mit den Schauspielern und haben die Orte gefunden und dann nochmal wirklich speziell auf die Orte geschrieben. Das heißt, wir haben die Drehorte in die Entwicklung mit einbezogen und auf die Drehorte speziell wiederum konnten sich dann die einzelnen Charaktere einfinden und das Terrain kennenlernen und so. Und das war ein interaktiver, ungewohnter Gestaltungsprozess tatsächlich.
Ihr arbeitet aber auch ganz bewusst mit den audiovisuellen Mitteln, die der Film zur Verfügung stellt. Das zeichnet den Film übrigens im Wettbewerb des diesjährigen Max-Ophüls-Preises aus, dass ihr euch sehr bewusst seid, dass es auch eine Tonspur gibt und dass eine leere Insel vielleicht auch anders klingen muss. Und ich fand das Sounddesign wirklich herausragend, weil ihr euch gegen On-Location-Sound gewendet habt, richtig?
Richtig, ja. Wir hatten wirklich das phänomenale Glück, ganz außergewöhnliche Sounddesigner und Foley-Artists zu finden. Gruß geht raus an Audiobox an dieser Stelle. Jonas Lechenmeier und Kai Unger und auch unser Musiker Lukas Mayflor. Die haben sich tatsächlich auf den Wunsch und die Reise eingelassen, 95% des gesamten Films künstlich nachzuvertonen, um diese abstrakte Leere einfach wirklich nochmal ganz neu aufzubauen. Das heißt, wirklich jeder Schritt, jeder Atmer, jede Bewegung, jedes Büscherascheln, es wurde alles einzeln im Studio aufgenommen mit Mikrofon und nachempfunden. Und dadurch war es uns möglich, eine ganz eigene Soundwelt nochmal zu erschaffen, die dem Film sehr geholfen hat.
Regisseur Roman Tulani, der mit seinem Film Ghost Island sicherlich den ein oder anderen Preis beim Filmfestival in Saarbrücken gewinnen könnte. Neben den 10 Spielfilmen bekommen ja auch, wir haben darüber schon gesprochen, die Dokumentarfilme eine große Bühne beim Filmfestival in Saarbrücken. Susanne, und du hast dich vor allem durch diese sehr unterschiedlichen Weltbetrachtungen gesichtet und dann auch mit einer Regisseurin sprechen können, die den Film Anima, die Kleider meines Vaters auf dem Festival vorstellt.
Ganz genau, mich hat der Film sehr beeindruckt, weil er zum einen auf eine sehr berührende Art eine persönliche Geschichte über Familiengeheimnisse erzählt und zum anderen aber auch viel über die Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählt, nämlich in der Vielfalt, was Geschlechterrollen angeht, gerade in der Provinz überhaupt nicht denkbar war. Es geht um eine vierköpfige Familie in Bayern. Vater ist Lehrer, die zwei Töchter wachsen prächtig auf. Die eine Tochter ist eben die Regisseurin Uli Decker. Sie verkleidet sich als Kind gerne als Junge, malt sich gerne einen Bart an und liebt ihren Vater, aber der ist häufig distanziert, zurückgezogen. Tja, und dann hat der Vater mit 63 einen sehr schweren Fahrradunfall. Der ist tödlich am Sterbebett, erzählt dann die Mutter von diesem Familiengeheimnis, von dem sie selber seit einigen Jahren weiß. Und bevor wir jetzt das Geheimnis lüften, habe ich die Regisseurin Uli Decker erstmal gefragt, wie sie dann reagiert hat, als ihre Mutter das erzählte, während der Vater im Sterben lag.
Meine erste Reaktion war, ich bin hier in einem Film. Das kann nicht real sein. Das hat Almodóvar geschrieben, das Drehbuch. Ich habe das nicht mit meinem Vater zusammengebracht, das, was ich da gehört habe. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, oder ich saß ja dann die ganze Nacht an seinem Bett, also dann habe ich mich eigentlich fast gefreut, weil ich so gemerkt habe, Mensch, da war doch viel mehr in diesem Menschen, als er nach außen zu erkennen gegeben hat. Und der war nicht nur dieser Mann in gedeckten Farben, der sehr zurückhaltend ist, sondern da war noch eine sehr bunte Seite an ihm, die er zumindest im Geheimen leben konnte. Und irgendwie dann kam so ein Stolz auch auf ihn. Und dann kam auch eine Wut, weil ich gemerkt habe, er hat mich da alleine gelassen. Da war eigentlich jemand, der genauso nicht reingepasst hat. Und ich habe mich abgearbeitet mit diesem Nicht-Reinpassen. Und er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und es waren sehr gemischte Gefühle.
Wie ist dann eigentlich die Idee entstanden, daraus einen Film zu machen?
Naja, dadurch, dass ich schon in dem Moment das Gefühl hatte, das ist eigentlich wie ein Filmdrehbuch, habe ich dann in der Zeit danach gedacht, man müsste das irgendwie erzählen, weil so viele Spiegelungen, so eine Geschichte, die gibt es wahrscheinlich nicht zweimal, auch wenn es andere Familiengeheimnisse gibt. Und ich hatte dann eher vor, einen Spielfilm darüber zu machen. Und dann vor 16 Jahren, glaube ich, habe ich zum ersten Mal einen Entwurf für einen Dokumentarfilm geschrieben und habe relativ bald gemerkt, das ist mir alles zu nah an mir dran und das ist mir unheimlich, so erkennbar zu sein. Und ich habe dann nochmal versucht, einen Spielfilm Drehbuch zu schreiben und hatte dann plötzlich die Möglichkeit, mit Rita Bakatsch zusammen diesen Film als Dokumentarfilm zu entwickeln. Und das war in der Zeit, als in Bayern darüber diskutiert wurde, ob man im Schulunterricht auch mal erwähnen sollte, dass es andere Lebensformen gibt oder vielleicht nicht alle sich eindeutig in die gängigen Männer- und Frauenrollen einordnen möchten. Und da waren die konservativen Argumente, die klangen immer so, als gäbe es nur ganz normale Kinder, die man dann zu irgendwas verführen würde, was völlig außerhalb der Realität eigentlich ist. Und in dem Moment dachte ich, eigentlich muss man darüber einen Film machen, in dem man erkennbar ist. Also wo man mal zeigt, was hinter der Fassade von so einer absolut normalen Familie alles schlummern kann. Und ich würde heute noch sagen, wir waren eine ganz absolut normale Familie, denn ich glaube, in vielen Familien schlummert irgendwas.
Und nun gibt es also diesen Film, er hat Premiere beim Max-Ophüls-Preis. Sie wollen ihn auch dann noch in ihrer bayerischen Heimat zeigen. Da weiß noch kaum jemand was von dem Familiengeheimnis. Worum geht es denn eigentlich bei diesem Geheimnis?
Na, es geht darum, dass mein Vater schon als kleiner Junge, der ist vor dem Krieg und im Krieg aufgewachsen, ja, dass mein Vater schon als kleiner Junge angefangen hat, die Kleider seiner Mutter zu tragen, im Geheimen. Also das hat damals auch niemand mitbekommen. Und das wohl sein ganzes Leben bis auf kurze Pausen weiter so gemacht hat im Verborgenen. Und ihn hat das unglaublich gequält. Und gleichzeitig hat er sich ganz viele Gedanken gemacht über Frau sein, Mann sein. Und ich denke, in sich auch gemerkt, dass da einfach viel mehr Facetten sind als das, was ihm so zugestanden wurde, als er so in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren aufgewachsen ist und jung war.
Und vieles davon hat er auch niedergeschrieben in Tagebüchern, die er hinterlassen hat. Sie haben Auszüge daraus in den Film genommen. Auszüge wie, ich zitiere, mir geht es nicht darum, eindeutig weiblich zu sein, sondern im Transzendieren der männlichen Rolle meiner Seele Freiheit zu schaffen. Das ist teilweise wirklich wahnsinnig reflektiert und fast philosophisch. Wie haben Sie die Form erarbeitet?
Na, ich wollte nicht nur einen Film über ihn machen, sondern soweit es ging auch mit ihm und ihn selbst für sich sprechen lassen, weil sonst schnell Urteile über jemanden entstehen. Und meine Sicht der Tochter ist natürlich eine andere als die Sicht, die er von sich hatte. Und also man muss nach diesen positiven Formulierungen suchen bei ihm, weil viel ist auch in Depressionen untergegangen. Aber dann sind diese Formulierungen da, wo ich mir gedacht habe, im Grunde hat der vor 30, 40, 50, 60 Jahren schon Sachen ausgedrückt, die jetzt so langsam im Mainstream ankommen, worüber man jetzt philosophiert, und war damit völlig alleine. Der hatte kein Buch, in dem er darüber gelesen hat, sondern der hat das aus sich raus formuliert und sich damit auseinandergesetzt und dachte, das wäre krank. Und inzwischen lässt sich sowas aussprechen und es lässt sich einen Film darüber machen, den sich sogar Leute anschauen. Und das ist auch das, was mich daran freut, dass ich das Gefühl habe, jetzt dürfen diese Perlen zum Leuchten kommen, die er so lange versteckt hat und vergraben hat und für die er sich geschämt hat.
Sie haben dann auch noch Ihre Reflexion als Text mit in den Film genommen. Warum die Entscheidung dafür?
Das war ein ganz langer Prozess. Im Grunde war erst klar, dass ich die Auszüge aus seinen Tagebüchern nehme. Es war lange nicht klar, in welcher Form es ein Voice-Over geben würde. Und es gab am Anfang eher Versuche, dem Publikum die Geschichte zu erzählen. Aber dann haben wir gemerkt, dass so die beiden Stimmen, die Stimme, die mein Vater spricht und meine Stimme, dass sie in einen Dialog treten müssten, der im Leben nicht möglich war und dass das ein Potenzial hat. Und so sind wir dann dazu gekommen, das so in so einer Art Briefform zu machen. Also mir ging es darum, zu zeigen an meiner Figur, dass diese engen Geschlechterrollen auf beiden Seiten beengend sind. Und dazu hat Uli in dem Film, ja, ist einfach so das Pendant auf der anderen Seite.
Es ist ja ein wahnsinnig persönlicher Film. Ich habe mich aber auch gefragt, inwieweit der Film nicht doch eine Geschichte erzählt, also so eine bundesrepublikanische Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Ja, also mir war es wichtig, dieses Thema von einem gesellschaftlichen Hintergrund auszubreiten und eben nicht in die Richtung zu gehen, zu sagen, da geht es jetzt um irgendeine biologische Anlage, die jemand hat und der trägt halt deswegen gerne Frauenkleider oder so. Oder ein Mädchen will ein Junge sein, weil sie mit ihrem Körper nicht klarkommt oder so. Sondern mir war es wichtig, dass dieses Verhalten als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umstände auch zu deuten. Und damit diese gesellschaftlichen Umstände auch ein bisschen zu hinterfragen oder auch in Licht zu rücken, dass sie nicht so ganz normal erscheinen lässt.
Was sind die Pläne, den Film in Ihrer bayerischen Heimat zu zeigen und mit welchem Gefühl gehen Sie da heran?
Ja, ich hatte die ganze Zeit, während der Film entstanden ist, eigentlich panische Angst. Ich war in einem ständigen Zwiespalt, ob das gut ist, die Geschichte zu erzählen. Und das hat sich nur erst beruhigt, als ich so das Gefühl hatte, die Form könnte funktionieren. Und je mehr ich das Gefühl habe, dass der Film als Film funktioniert, desto eher habe ich auch das Gefühl, ich kann ihn auch in dem Ort, aus dem ich komme, zeigen. Und inzwischen freue ich mich auch drauf, weil ich hoffe, dass da viele Leute kommen, die auch zum Teil überrascht sein werden, aber man dann gemeinsam drüber reden kann. Und ja, ich hoffe, das wird der Fall sein. Corona lässt das zu, wünsche ich mir zumindest.
Das sagt die Regisseurin Uli Decker über ihren Dokumentarfilm »Die Kleider meines Vaters«.
Am Ende der Sendung wollen wir nochmal eine Branchenmeldung näher betrachten, die für viel Verwunderung, aber auch Verwirrung gesorgt hat, denn der Streamingdienst Mubi.com hat den recht großen und in Deutschland ansässigen Weltvertrieb The Match Factory gekauft.
Klingt erstmal nach einer reinen Wirtschaftsmeldung, aber dahinter verbirgt sich ein Blick auf Umwälzungen der globalen Kinobranche, wie Christian Berndt erfahren hat.
What's your name?
King Lu.
They call me Cookie.
Ein Chinese und ein Weißer begegnen sich im Wilden Westen und werden erst Geschäftspartner, dann Freunde. Faust Kao, ein Neo-Western der Independent-Regisseurin Kelly Reichardt, wurde in Sundance und auf der Berlinale 2020 gefeiert. Aber lange kam er nicht ins deutsche Kino, bis er letztes Jahr hier einen Verleih fand.
Faust Kao war im Grunde ein Glücksfall.
Weil der Arthouse-Streamingdienst Mubi, so Barbara Suren vom Peripher-Verleih, die Rechte für den Western gekauft.
Und jemanden eingestellt hat, der danach gesucht hat, für die einzelnen Länder den Film an Verleihe loszuwerden. Und der hat uns dann kontaktiert, weil wir halt die anderen Filme von Kelly Reichardt alle rausgebracht haben.
Viele Arthouse-Filme, meint Suren, finden den Weg nicht mehr ins Kino, weil sie von Streamern gekauft werden, die viel mehr zahlen könnten als jeder Arthouse-Verleiher. Insgesamt ist es für Autorenfilme, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl, schwieriger geworden, Finanzierungen zu bekommen.
Die großen Fernsehsender setzen nicht mehr wirklich auf dieses Programm, sondern lieber auf ihre TV-Movies, auf große Kinofilme und weniger auf das Autorenkino, das vor vielen Jahren eben angesagt gewesen ist.
Auch deshalb findet es Höcherl eine gute Nachricht, was kürzlich gemeldet wurde. Mubi hat die Arthouse-Weltvertriebs- und Filmproduktionsfirma Match Factory gekauft.
Fürs Arthouse generell, glaube ich, ist es eine gute Nachricht. Es ist ja so, dass die Arthouse-Filme natürlich durchaus mit Problemen kämpften, ihr Publikum zu finden. Mubi ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Streamer, der dieses Feld gerne besetzen möchte. Und zwar, dass er das Streaming zu Hause für Arthouse-Filme ist.
Match Factory mit Sitz in Köln hat im Arthouse-Kino einen ausgezeichneten Ruf. Auch wenn es Arthouse-Filme auf den nationalen Filmmärkten schwierig haben, gibt es, meint Höcherl, weltweit genug Publikum dafür. Streaming-Dienste wie Mubi ermöglichen es, auch in Ländern Autorenfilme zu sehen, wo sich keine Verleihe für sie finden ließen. Mubi will dabei nicht nur zur weltweit ersten Adresse fürs Arthouse-Streaming werden, sondern sich auch, wie das bereits andere Streaming-Dienste tun, als Produzent einen Namen machen.
In Amerika haben sie sich einen ehemaligen leitenden Angestellten von Amazon geholt, der dort gerade den Bereich Produktion übersieht. Und deswegen denke ich mal, dass Mubi sicher nicht in der Liga von Amazon Prime oder von Netflix spielt, aber im Arthouse-Bereich vielleicht auch in den kommenden Jahren ein Player ist, der für Autorenfilme eine gewichtigere Rolle spielt als jetzt als weiterer Auswerter im VOD-Bereich.
Und mit Partnern wie Match Factory kann Mubi wichtige Autorenfilmer gewinnen. Ebenso wie Höcherl glaubt auch der Geschäftsführer des Arthouse-Filmverleihs Piffel Medien, Hans-Christian Böse, nicht, dass durch den Kauf von Match Factory künftig Filme dem Kino entzogen und von Mubi nur noch als Stream verfügbar gemacht werden.
Also ich gehe mal davon aus, dass Mubi tatsächlich Kino respektiert und ernst nimmt und auch in diese Richtung so ein bisschen expandieren will. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Ausdruck der Pandemiekrise und von veränderten Seh- und Konsumgewohnheiten, was Film angeht.
Streaming wird immer wichtiger und damit nimmt die Tendenz zu, dass sich das Publikum auf ausgewählte Filme konzentriert.
Wir haben einen größeren Druck, Zugpferde zu haben, die funktionieren, die attraktiv zu vermarkten sind mit bekannten Namen.
Aber Streamer wie Mubi sieht Böse dabei nicht als Problem fürs Kino.
Gerade vor kurzem gab es eine große Christian Petzold-Retro auf Mubi. Das kann natürlich so im Kino gar nicht mehr stattfinden. Das finde ich eine positive Erweiterung.
Retrospektiven würden, so Böse, fast nur noch auf Festivals stattfinden. Und Kinos würden schon länger auch auf Streamen als Programmergänzung setzen.
Es gibt diverse ganz interessante Kinoprojekte unter dem Stichwort Kino on Demand, die nicht Filme einfach nur on Demand rausbringen, sondern die zum Beispiel ein Begleitprogramm herausbringen für ihre Stammkundschaft.
Barbara Suchen vom Peripherverleih befürchtet dagegen, dass der Kauf von Match Factory dem Kino nicht unbedingt helfen wird, wenn man die bisherige Strategie von Mubi betrachtet.
Wir haben Filme mit Kinorechten gekauft und haben sie nicht ins Kino gebracht. Das hätte man immer schon machen können und sie haben es nicht gemacht. Und wenn sich das so konzentriert und Match Factory ist eine ziemlich große Firma mit einem ziemlich guten Angebot an Arthouse-Filmen, wenn sich das dann konzentriert, ich glaube, es wird einfach schwieriger.
Bei Match Factory äußert man sich jedenfalls euphorisch darüber, jetzt Mubi zu gehören. Man habe schon vorher eng kooperiert und teile die Liebe zum Kino. Das klingt zuversichtlich, aber so rasant, wie die Entwicklungen in der Filmwelt dieser Tage verlaufen, lässt sich sowieso nicht voraussagen, ob diese Prämissen nächstes Jahr noch gültig sind.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur für diesen Samstag, zu Ende.
Wir sind Patrick Wilinski
und Susanne Burg und sagen Tschüss.